Guten Abend miteinander. Auch von meiner Seite, ich freue mich sehr auf den Abend. Und zwar auch darum, weil ich gerne geheiratet bin. Und ich muss auch sagen, mit so einer tollen Frau ist es nicht so schwer, schön gut geheiratet zu sein. Aber trotzdem, ich freue mich sehr, jetzt auch das Thema auszubreiten. Können wir vielleicht erst vor, ja? Genau. Zu dem Thema, das wir schon gehört haben. Und es ist ja eigentlich noch gut, oder? Die ist ein Gebilde, wo die beteiligten Personen doch recht viel Einfluss haben, wie sie sich entwickeln, dass es gut gelingt. Und das ist schon mal etwas Positives, oder? Man kann etwas bewegen, man kann etwas bewirken. Und heute Abend möchte ich gerne so die... geht's nicht? Kannst du einfach... Ja, genau. So die fünf Themen kurz streifen. Das erste ist so ein bisschen... Ehe Basics, ein kurzer Bereich, einfach ein bisschen Grundlagen von der Bibel her betrachtet. Und dann auch ganz praktisch Kunst von der Kommunikation, Konflikt bewältigen, wie macht man das? Kraft von der Vergebung, ist eine ganz grosse Kraft. Und dann noch das Ziel, das gemeinsame Ziel. Und so die beiden grossen Punkte sind schon Kommunikation und Konfliktbewältigung. Aber mit die fünf Punkte streifen. Und eigentlich habe ich gedacht, ui, das gibt ja einen ganzen Tag im Prinzip. Es ist so vielfältig. Und darum möchte ich wirklich nur Impulse vermitteln, wo ihr unbedingt solltet und könntet weiter vertiefen. Darum habe ich auch das Zettel, oder habt ihr das Zettel bekommen. Es hat noch vorige, die keins haben, könnt auch noch nehmen. Und da kann man das wunderbar auch vertiefen, angehen. Es hat Vertiefungsfragen drin. Das wäre das Beste, oder? Wenn man das könnte noch aufgreifen miteinander und dann wirklich sich ein bisschen ausquetschen. Da haben wir am meisten profitieren. Zuerst vielleicht so ein bisschen grundlegend, eben Basics. So, was ist Dehe überhaupt? Es gibt ein italienisches Sprichwort, das sehen Sie da vorne. Die Ehe ist eine gerechte Einrichtung. Die Frau muss jeden Tag das Essen kochen und der Mann muss es essen. Ist vielleicht nicht mehr ganz so heute. Wobei jetzt Italien essen, kochen sie so gut, das ist ja kein Problem. Und, also das ist nicht Ehe, oder? Und das ist etwas anderes, das ist auch nicht Ehe. Unten steht, 10 Jahre Ehe gehen an keinem Mann spurlos vorbei. Ja. Wir sind nächstes Jahr 10 Jahre geheiratet. Und vor dem Piss war stehe ich also immer noch. Ich kann auch nicht vor, das zu ändern. Genau. Aber das ist natürlich nicht Ehe. Das erste Mal ist Ehe eine Erfindung von Gott. Eine Erfindung von Gott. Im 1. Mose 2,24 ist ein ganz zentraler Vers im Blick darauf, was Ehe ist. Dort steht, darum wird der Mensch seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden. Also die Ehe ist eigentlich eine lebenslange Gemeinschaft zwischen Mann und Frau. Und im Prinzip ist es so, dass in der Ehe inne oder Mann und Frau den genau gleichen Wert haben. Den genau gleichen Wert vor Gott. Wir sind, also Mann und Frau sind, aber unterschiedlich und wir haben zum Teil unterschiedliche Aufgaben. Und das ist im Prinzip auch schöpfungsmässig so gegeben. Also die Männer, also ein ganz logisches Beispiel, kein Mann kann ein Kind auf die Welt bringen. Und manchmal bin ich gar nicht so unglücklich darüber. Frauen haben es schon ein bisschen strenger, oder? Also das ist schon viel intensiver. Also wir sehen, das ist mal grundsätzlich ganz einfach gesagt, Ehe. Eine Erfindung von Gott, eine lebenslange Gemeinschaft, wo Gott zusammenführt. Jetzt, nächste Frage, wie entsteht denn Ehe? Und das ist auch der Vers, der eigentlich uns auch das zeigt. Es sind 3 wesentliche Punkte. Also man kann zuerst sagen, es sind 2 Elemente nötig. Das eine ist ein öffentlich-rechtliches Element und das andere ist ein lieblich-seelisches Element, wo nötig ist, dass Ehe entsteht. Und das sehen wir an 3 Schlüsselworten. Das erste ist da schon rot. Da heisst es, ein Mann wird die Eltern verlassen und die Frau natürlich auch. Es verlassen. Und das zeigt eigentlich, dass die Ehepartner müssen innerlich und äußerlich reif sein. Das heisst, sie müssen können Verantwortung übernehmen für ihr Leben. Und ich meine, die schon eine Zeit geheiratet sind, die wissen das logischerweise. Aber ich würde jetzt einfach mal die Basis kurz legen, dass man das auch sieht von der Bibel her. Also das heisst, es braucht eine Selbstständigkeit, finanziell und auch psychisch. Dann, was es auch braucht, das nächste ist das Wort anhängen. Oder der Mann wird seiner Frau anhängen. Und mit dem wird der öffentliche Akt vom Eheschluss bezeichnet. Das Hochsieg. Das Hochsieg, oder das Anhängen. Und in dem Moment, wo die Brutleute Ja sagen, an all die, die geheiratet sind, haben mal vorher im Zivilstandsamt Ja gesagt. Oder? Ich habe das zuerst gar nicht gewusst, dass man nicht Ja sagt. Ich dachte, man muss unterschreiben. Aber man ist nicht geheiratet, wenn man unterschreibt, sondern wenn man Ja sagt. Und mit dem Ja sagen hat man gleichzeitig Nein gesagt. Man hat nämlich Ja gesagt zum Ehepartner und Nein zu allen anderen. Das ist etwas ganz Zentrales, dass man sich das immer wieder bewusst ist. Und in dem Entscheid, in dem Ja, nimmt Gott die Eheleute und bindet sie zusammen. Und das Wort anhängen heisst im Hebräischen eigentlich aneinander kleben. Das ist ganz interessant, oder? Aneinander kleben. Und das zeigt ja auch, dass sie nicht mehr voneinander getrennt werden können, ohne dass beide ganzen grossen Schaden würden erleiden. Und darum sagt die Bibel auch, dass sie ein Nein hat zur Scheidung. Oder was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Also die Bibel steht auch ganz klar, unter anderem auch aus Selbstschutz, als Schutz für die Eheleute, weil es einfach grosse Verletzungen gibt. Und das Brutpaar, wo an Jesus glaubt, das wird jetzt auch zeitlich nach beim Zivilstandsamt zu auch noch eine kirchliche Trauung haben. Und warum das? Weil dort verspricht man sich lebenslange Treue mit Gottes Hilfe. Das ist noch wichtig, oder? Das machen wir vom Zivilstandsamt nicht. Und in der kirchlichen Treue bieten wir um den Segen von Gott. Und das machen wir ebenfalls nur dort. Und das ist auch ganz wichtig. Das ist das Anhängen. Und dann das dritte Wort ist eigentlich ein Satzteil. Zu einem Fleisch werden. Also das Verlassen und das Anhängen führt dazu, dass sie zu einem Fleisch werden. Und das hat eine doppelte Bedeutung. Das erste Mal heisst es ganz einfach, jetzt haben sie Sex. Oder ich denke, hoppla. Zweite Kapitel von der Bibel ist schon die Bibel von Sex. Aber wieso auch nicht? Oder? Die Bibel, also Gott hat ja das erfunden. Das ist eigentlich eine wunderbare Sache. Und das eint uns, also eine innere Einheit und das andere ist auch eine äußere Einheit. Also jetzt wohnen sie zusammen, jetzt haben sie eine gemeinsame Wohnung oder das Haus oder gemeinsame Eingangstüren, gemeinsamen Namen. Das ist ursprünglich so gedacht von der Bibel her. Leider ist es nicht immer jetzt mehr so sichtbar in der heutigen Zeit, aber es ist eigentlich da und es ist eigentlich so von Gott gedacht. Jetzt, was ist eigentlich der Sinn von der Ehe aus Gottes Sicht? Ich möchte ganz kurz drüber gehen, nur 5 Punkte. Also wir sind immer noch ein bisschen am Grundlagen legen. Und das sind 5 Sachen. Das erste ist mal, es ist der Sinn von der Ehe, dass man nicht allein ist. Im 1. Mose 2,18 heißt es, und der Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Wir Menschen sind Gemeinschaftswesen. Klar, die einen ein bisschen mehr, die anderen weniger. Es gibt Tätige, die sich erholen in der Gemeinschaft. Die anderen eher weniger. Also ich kann mich nicht erholen in der Gemeinschaft. Ich brauche dann mal Zeit für mich. Aber wir sind grundsätzlich Gemeinschaftswesen. Und die tiefste Gemeinschaft, die es gibt, das ist die Gemeinschaft zwischen Mann und Frau, zwischen Eheleuten. Eben eins Fleisch werden. Eine Ehe soll also eine erfüllende Liebesgemeinschaft sein, so dass man nicht allein ist. Und das Zweite, eine Hilfe. Gegenseitige Hilfe. Das haben wir in dem Vers, den ich gerade gelesen habe, heisst, ich will ihm eine Hilfe machen. Die Ehe ist also weiter da, dass die Ehepaare sich gegenseitig helfen. Dass sie füreinander da sind. Ganz praktisch im Lebensalltag rein füreinander da sind. Und das oberste Ziel von dieser Hilfe, das ist jetzt interessant, also die Bibel sagt, das oberste Ziel von dieser Hilfe ist, dass wir uns verändern ins Bild vom Sohn Gottes. Eigentlich ins Bild von dem, wie Gott ist, wie Jesus ist in seinem Wesen, in der Wesensart, in Liebe entwickeln. Und es ist eine ganz, interessant, dass jetzt der Ehepartner, der jetzt nicht genauso ist, wie ich das gerne hätte, dass dem mir am besten helfen kann, mich in das Bild von Jesus zu verändern. Oder wenn es da Ecken hat, beim Ehepartner und bei mir auch, und dann schleift man sich. Und dann kann man sich auch, verändern. Und darum ist es im Prinzip auch ein Segen, wenn man so, wo nicht alles einfach so homogen aneinander von Anfang an passt, sondern wenn man dann wirklich miteinander muss einen Weg gehen und sich helfen. Dann der dritte Sinn ist Sexualität, eins Fleisch sein, haben wir vorher gelesen. Das ist ein Sinn von der Ehe, Sex, dass man das auslebt in einem geschützten Rahmen. Und Sexualität ist etwas Wunderbares. Also wir haben das hoffentlich schon längst überwunden in christlichen Kreisen, dass man fast ein bisschen verdrückt von dem geredet hat und das Gefühl hat, man muss ein schlechtes Gewissen haben. Also ich hoffe fest, das haben wir überwunden, das ist wirklich nicht unbiblisch. Sexualität ist etwas Wunderbares. Aber Sexualität ist ein Stück weit herausfordernd, weil das erst langfristig erfüllend wird, wenn beide aufeinander eingehen, oder? Wenn beide ausdauernd aufeinander eingehen, das ist nicht etwas losgekoppelt vom Rest von der Ehe. Und ich möchte an dieser Stelle auch noch das Buch empfehlen, das lege ich dann auch, das ist nur ein Ansichtsexemplar. Das Buch heisst Hautnah. Und, es steht erfülltes Intimleben in der Ehe. Und das ist ein super Buch. Und zwar auch für die, die vielleicht schon ein bisschen länger geheiratet sind. dort ist nämlich die Gefahr, dass man plötzlich irgendwo aufhört, sich zärtlich zu begegnen oder Sexualität auszuleben. Und dass man vielleicht so denkt, ja, der andere Partner sagt nichts, dann wird es schon gut sein. Aber es kann plötzlich ein Problem werden. Und das ist uninteressant, da geht es um Sexualität in der Schwangerschaft. Bis hin steht Sexualität im Alter, bis zu 80 steht da. Und wahrscheinlich auch noch weiter. Und das ist ein sehr gutes Buch. Also ich empfehle all die, die frisch heiraten, denen empfehle ich das. Auch wenn es darum geht, zuerst mal miteinander schlafen. Aber ich sage auch, lese das erst kurz vor dem Hochzeug. Sonst verjagt es euch. Also alle, die noch nicht gehört sind, noch nicht. Also das ist eine sehr gute Empfehlung. Dann der vierte Sinn von der Ehe ist, seid fruchtbar, sagt die Bibel. Seid fruchtbar und mehrt euch. Und das ist ein Sinn, wo die Bibel der Ehe gibt, dass die Eheleute Auftrag haben, Kinder zu zeugen. Oder ich muss sagen, bereit sein für Kinder. Weil man kann Kinder nicht machen. Gott ist der, der Kinder schenkt oder auch nicht schenkt. Aber dass grundsätzliche Bereitschaft da ist, ein Kind anzunehmen und das auch zu wollen und sich darauf auszurichten. Ja, und jetzt gibt es Ehepaare, die leider kein Kind bekommen von Gott. Das ist natürlich je nachdem sehr schwer. Aber dass grundsätzlich Bereitschaft da ist. Weil eigentlich, wenn ein Ehepaar sagt, ja, also wir wollen kein Kind, das ist uns zu anstrengend. Also ich lammer, theoretisch kann ich das voll nachvollziehen. aber es ist ja so schön, oder? Es ist wirklich so, so schön. Aber wenn jemand das so sagt, dann muss man eigentlich sagen, das ist etwas, ein Ungehorsam gegen Gott. Wenn man einfach pauschal sagt, ich will kein Kind, das ist mir zu streng. Natürlich, das heisst nicht, dass alle 10, 12 Kinder haben, oder? So viele es gibt. Also man darf durchaus auch ein bisschen logisch überlegen, was mag man überhaupt und wie viel Kraft hat man. Dann noch der letzte Teil, der letzte Sinn, da geht es ums Herrschen. Das ist jetzt eine spezielle Herrschaft. Ich lese noch im 1. Mose 1, 28. Macht euch die Erde untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere. Und wenn wir das Herrschen hören, haben wir manchmal gerade einen negativen Eindruck. Das ist negativ besetzt. Oder das ist so öppe, oder? Bei uns. Aber das Herrschen, wo da in der Bibel steht, das ist, hat Sinn. Also das ist eine Herrschaft, wenn die fehlt, dann ist etwas sehr Gutes, was fehlt. Also man vermisst es. Und so müssen wir es verstehen. Und der Auftrag zu herrschen, der gilt auch für die Ehepaar. Nicht nur für die Menschen als grundsätzlich, sondern für die Ehepaar. Und das heisst, setzet euch für Gottes Plan in dieser Welt ein. Sind quasi ein Power-Team, mit dem Gott die Welt zu seinem Ziel führt und zum Ziel kommt. Und einerseits ist das Ziel auf irdische Aufgaben bezogen, dass man die Welt bewirtschaftet, dass man Sorge trägt, dass man sie braucht zu unserem Nutzen. Und andererseits aber auch hat es eine ewige Dimension. Gott will die Ehepaar brauchen, dass möglichst viele Menschen die Ewigkeit auch bei Jesus im Himmel, bei Gott im Himmel verbringen. Also so ganz kurz eine Übersicht über die Basics. Wir könnten noch viel tiefer gehen, aber jetzt werden wir noch ein bisschen praktischer. Und zwar kommen wir zum ersten Hauptthema, Kunst von der Kommunikation. Und ich finde, das Bild allein sagt schon recht viel aus. Also das könnte man jetzt ein bisschen studieren und könnte aufgrund von dem diverse Sachen ableiten, was wichtig ist. Zum Beispiel, wenn man gerade Rücken haben sitzt. Das hat zwar mit Kommunikation nicht viel zu tun, aber genau. Wenn eine Ehe ein solides Fundament soll haben, dann ist eine offene und liebevolle Kommunikation unerlässlich. Es ist unmöglich, dass Vertrautheit in der Ehe wächst, ohne so eine Kommunikation. Kommunikation ist durch nichts in der Ehe zu ersetzen. Es ist durch nichts, auch nicht durch Sexualität oder ein tolles Hobby miteinander. Man kann Kommunikation nicht ersetzen. Das ist wie die Luft zum Schnaufen. Aber vertrauensfördernde Kommunikation, das ist gar nicht so einfach. Das ist wirklich nicht ganz so einfach. Ich nehme mal ein paar Hindernisse, was es gibt für eine gute Kommunikation. Das erste Hindernis, das liegt im Reden. Jetzt ist es so, wir Menschen, wir tun häufig, oder wir denken eigentlich generell mehr, und wir denken schneller, als dass wir reden. Es fällt uns einfacher. Da muss man keine Zunge bewegen. Oder? Es geht irgendwie so schnell am Kopf oben. Klar, bei den einen geht auch die Zunge relativ schnell. Also von dort. Aber doch, oder? Und damit jetzt Vertrautheit kann wachsen, müssen wir unserem Ehepartner Einblick geben in unsere Gedanken und in unsere Gefühle. Und nur das Denken von den Gefühlen langt nicht. Oder kann ich noch so herzig reinschauen, oder? Meine Frau kann es mir in den Augen nicht ab, ah gut, ein bisschen vielleicht schon, aber irgendwo gleich nicht. Also ich muss es aussprechen. Und genau das fällt einigen sehr schwer. Zum Teil hat man es auch mit der Muttermilch aufgesogen. Das Reden über Gefühle ist ein Zeichen von Schwäche. Und das macht man nicht. Und das hat man total tief drin. Und das ist ganz schade. Das ist eine falsche Prägung. Weil vielfach macht man sich auch gleich Gedanken. Und man hat ganz viel im Kopf. Zum Beispiel denkt man vielleicht, ja, also, wenn ich jetzt das vorschlage, dort und dort hergehe, das finden sie sicher blöd. Und dann sage ich lieber gar nichts. Dabei finden sie es vielleicht super. Oder wenn man irgendwie so, ja, der Gedanke hat, wenn ich jetzt so und so würde handeln, würde sie sich Sorgen machen. Oder sie denkt vielleicht, ja, das interessiert ihn eh nicht. Und, oder man spricht es gar nicht aus. Dabei könnte man noch recht auf die Welt kommen, dass der andere vielleicht gleich Interesse hätte. Ich habe mal irgendeine Geschichte gehört, das ist schon recht lang her, darum kann ich es nicht mehr genau sagen. Ein altes Ehepaar, das irgendeinen Besuch hatte zum Morgen, und dann ist es wiederum gegangen, wer kommt jetzt der Anheulung über vom Brot? Und dann haben sie gemerkt in dem Gespräch, dass der Mann jetzt 40 Jahre lang gemeint hat, die Frau hebt die Anheulung nicht gern, und hat er immer gegessen, weil er hat eigentlich auch nicht gern. Und irgendwie, also, das ist also dann schade, oder? Darum, man muss miteinander reden. Reden miteinander. Es kommt auch darauf an, wie man es sagt, aber dass man redet. Und jetzt gibt es auch so, dass einige auch wie Angst haben, gewisse Themen anzusprechen. Angst, der Partner könnte mich nicht verstehen. Oder Angst vor der Reaktion vom Partner. Es könnte einen Konflikt geben. Und wie ist das bei euch? Gibt es Sachen, die ihr eigentlich gern würdet ansprechen, aber getraut euch nicht? Aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte euch fest Mut machen. Wenn ihr da wirklich etwas habt, dann redet mal mit einer Vertrauensperson darüber und versucht einen Weg, dass ihr es aussprechen könnt. Natürlich, was auch wichtig ist, der Partner muss natürlich, darf ja nicht, wenn der andere sich öffnet und wenn er dann eins drauf gibt, dann ist es Katastrophe. Dann macht man sich total verletzlich. Aber das sind wirklich Bereiche, die sehr wichtig sind. Und wenn wir Gefühle und Gedanken am Partner nicht mitteilen können, dann ist es schwer, dass Vertrauen wächst. Und die Wahrscheinlichkeit ist auch gross, dass immer wieder Missverständnisse entstehen und dann Konflikte. Dann das zweite Hindernis, könnt ihr mal lesen. Oder ich lese vielleicht ein bisschen geschrieben. Er sagt da, ich habe seit 2 Wochen nicht mehr mit Lisa gesprochen. Du musst da stinksauer auf sie sein. Ich wollte sie nicht unterbrechen. Das ist jetzt eine, die nicht nur schnell denkt, sondern auch schnell redet. Und viel redet wahrscheinlich. Und das ist Hindernis zulassen. Zulassen. Das ist ein grosser Bereich in der Kommunikation. Und ohne, dass der Partner, dass wir einen Partner nicht zulassen, ist richtige Kommunikation in der Ehe. Das ist nicht möglich. Das geht nicht. Und jetzt ist es so. Jeder Mensch, jeder von euch, ich auch, alle zusammen, wir haben einen inneren Filter. Also, das sieht man leider nicht. Das ist eben ein innerer Filter. Und was ich höre, das höre ich immer durch diesen Filter durch. Und bin mir das gar nicht bewusst, in aller Regel. Und das, was wir hören, bringen wir immer in Zusammenhang mit eigenen Erfahrungen, mit eigenen Überzeugungen und auch Gefühlen. Und das ist echt schon enorm. Also kommt rein und filtert es gerade. Ich kann es gar nicht ändern. Einfach, ich kann es höchstens entdecken und anfangen, ein bisschen aufdecken und den Filter ein bisschen, ja, durchputzen, dass er nicht mehr so viel hängen bleibt. Oder sich verändert. Aber das kann zum Beispiel sein, dass jemand etwas sagt und ich verstehe es ganz anders, als der es gemeint hat, weil der Filter mir etwas Falsches vermittelt. Zum Beispiel kann es sein, der Mann sagt zu der Frau, Schatz, auf dem Chromstall hat es einen Flecken. Und die Frau hat den Eindruck, er will reklamieren, oder? Sie hat gehört, du hast nicht sauber geputzt und ist enttäuscht. Jetzt habe ich die ganze Wohnung geputzt und du siehst nur den einen Flecken. Dabei hat er nur gedacht, ja, nur will ich sagen, es ist ein Flecken, ich putze den schon gerade weg, oder? Oder zum Beispiel der Mann, der den Ausgang mit dem Freund und die Frau fragt, wann kommst du wieder heim? Und der Mann hört in dieser Frage, aber schau, dass es nicht spät wird, oder? Und der Mann wird hässlich, sagt, du, jetzt gehe ich einmal im Monat in den Ausgang und du willst schon, dass ich wieder um 10 Uhr da bin, oder was? Oder der Filter, das ist so mühsam. Der Filter ist, also bei der einen ist es noch ein bisschen extremer oder eben anders gelagert, aber der Filter ist ganz mühsam und den müssen wir beachten. Und darum ist es gut, wenn man vielleicht zurückfragt, wenn man jetzt denkt, hä? Also du hast jetzt gemeint, ich hätte nicht sauber geputzt. Oder dass man das wirklich erklärt. Und gerade bei den Männern, ich denke häufig, ich komme jetzt von mir her, ich weiss nicht, wie es andere Männer haben, aber manchmal denkt man gar nicht so weit, so um 3 Ecken rum. Mir ist ein bisschen, ja, ein bisschen bis dafür, oder? Das ist mir ganz banal. Und nicht um 3 Ecken und hat gar nicht so die Hintergedanken meistens. Und Ein drittes, was auch noch ein Hindernis ist, die meisten haben schlechte Angewohnheiten in der Kommunikation, die das erschwert. Sprüche 18, Vers 13 heisst es, wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Und einige haben die Gewohnheit, dass sie dem Partner gar nicht recht zuhören, sondern nur warten, bis der wieder mal Luft holt und dann prätscht es gerade rein. Und darum hat man fast mehr zum Luft holen, da müssen wir rot anlaufen, weil der andere sonst immer wieder reinreden. Und man fällt dem anderen ins Wort. Und das ist so mühsam. Also es ist ganz mühsam in der Kommunikation, weil wer das nicht lehrt, jemanden ausreden zu lassen, der schadet eh wirklich. Also das ist, dann hat dann einmal Auswirkungen. Dann eine zweite schlechte Angewohnheit ist es, dass man immer sofort Ratschläge erteilt. Und es haben häufig Männer, glaube ich, also vielleicht möchte ich die Frau jetzt korrigieren, aber ich rede jetzt mal von der Männerseite her, dass Männer kommen und ihre Handwerkermützen aufsetzen und so, wie können wir das Problem lösen, Schatz? Sie kommt vielleicht vom Geschäft und hat irgendein Problem und dann tun wir das gerade lösen. Und dann sagen wir gerade, wie es muss machen und morgen Abend, hast du es gemacht? Und dann hat man es vielleicht nicht gemacht und dann wird man noch verrückt. Ja, was hast du das nicht gemacht? Jetzt musst du mir nicht mehr kommen mit dem Problem. Es stresst mich. Machst du nicht, was ich dir sage? Oder Ratschläge erteilen. Dabei will die Frau vielleicht gar nicht in erster Linie gerade sofort einen Ratschlag und eine Lösung, sondern einfach mal abladen. Und überhaupt zulässt. Ein weiteres Hindernis ist, wenn man gern schweifen gern schnell vom Thema ab. Oder die fangen einfach von etwas anderem an reden. Vielleicht, also das ist nicht die Ehe so, es geht auch sonst mal so. Das heißt, vielleicht, die Frau sagt, ich bin beim Arzt gewesen und er will noch einen zweiten Untersuch machen. Und wenn man genau wieder anhören will, hört man vielleicht sogar noch einen besorgten Unterton. Und der Mann sagt, ah ja, beim Arzt, obendrauf hat es übrigens ein Fitnessstudio gegeben, ich muss mal das Probetraining machen. Kommst du auch mit? Oder? Irgendwie eine Frau steht mit abgesagten Hosenbeinen da. Wo der eine, ja, je nach Typ nimmt man den Vater wieder auf, aber die anderen sagen, hallo. Und dann stresst es einem. Also, Thema abschweifen. Und ich denke, es wäre ganz spannend, wenn ihr einmal mit eurem Ehepartner austauscht, wo habe ich ein Mödeli? Oder wo neige ich dazu, Kommunikation eher ein bisschen zu belasten und zu erschweren? Dann, was sonst einfach auch wichtig ist bei der Kommunikation zu zuhören, dass man aufmerksam zuhört und den anderen nicht unterbrechen. Die Bibel sagt, Jakobus 1, Vers 19, jeder Mensch sei schnell zum Hören und langsam zum Reden. Schnell zum Hören und langsam zum Reden. Und viele Menschen, wenn sie etwas zu sagen haben, tun sie viel lieber reden als hören. Ja, ich auch. Oder? Und wenn jemand hat, der hört, dann kommt man so richtige Fahrt. Aber schaut, wir haben zwei Ohren und ein Maul. Und Gott hat sich etwas dabei gedacht, wenn er das gemacht hat. Jetzt hätte er uns zwei Mühler und ein Ohr machen können. Vielleicht da in der Mitte oder so, oder? Das wäre irgendwie ein bisschen, und da können wir noch parallel schwätzen. Nicht gleich mit, ja, das wäre ganz schwierig. Und jetzt ist darum auch die Frage, lassen wir unseren Partner wirklich ausreden? Es hat eine Studie gegeben, die hat besagt, dass im Schnitt ein Mensch nur 17 Sekunden zulässt. Also immerhin, bei der Nähe ist immerhin, das ist mega lang. Ui, die halten zwar nicht aus. Aber wir müssen mal auf die Uhr schauen, wie lange hören wir zu? Und übrigens, ich muss am Partner Raum geben für Gesprächspausen. Also gerade wenn er etwas am Erzählen ist, so ein bisschen Gesprächspausen, das darf mal einen Moment ruhig sein. Weil wenn, also mir geht das so, wenn ich den Druck habe, ich habe gar keinen Raum zum Erzählen, dann komme ich richtig in ein Skizze rein. Und dann kann man gar nicht mehr so richtig erzählen. Und das tut einem richtig wohl, wenn ich merke, hey, der hört jetzt zu. Der war dann nicht gerade bei Verlegenheit, wo sich durchstarten kann. Das ist mal etwas. Und dann gehört auch dazu, dass wir beim Gespräch auch den Partner wirklich anschauen. Also, wenn wir nicht irgendein Handy da haben und dann rumtöckeln. Ja, ja, genau. Mhm. Ja, also, ich könnte gar nicht mehr gross schwätzen. Wir müssen vielleicht mal testen und ganz etwas Komisches erzählen, ob es überhaupt mitbekommt oder so. Und dass man dann auch keine Zeitung liest, dass man kein Fernsehen laufen lässt. Also, auch die es könnten, also Männer könnten es ja sowieso nicht, oder? Frauen könnten es ja eventuell, aber auch das ist nicht anständig. Man sollte es wirklich abstellen. Und dann etwas weiteres fürs Zuhören ist, dass man sich mal ganz bewusst probiert, in den Partner einzuversetzen. Gerade wenn es vielleicht schwierig ist, wenn es ihm nicht gut geht, dass man sich mal wirklich überlegt, hey, weil das passiert nicht automatisch. Also bei mir definitiv nicht. Und dass man sich überlegt, hey, wie, jetzt geht es ihm wirklich nicht gut und ein Mitgefühl ausdrückt. Ja, nicht einfach gerade so, ja komm, so schlimm ist das ja auch wieder nicht, oder? sondern mein Gefühl ausdrückt. Und wisst ihr was? Das ist noch anstrengend. Das kann noch recht mühsam sein. Weil man nimmt eine Last mit auf sich, auf seine Schultern, weil eigentlich einem nicht direkt etwas angeht. Aber man trägt es mit. Und das ist manchmal mühsam. Und wenn es einem stinkt, oder? Dann, aber das gehört dazu. Mitgefühl ist ein Stück Arbeit. Und gut ist also auch, wenn man im Gespräch eine Vertiefungsfrage stellt. Vielleicht einmal ein bisschen nachfragt, du hast das recht verstanden? Oder wie meinst du das genau? Das darf man schon, das ist nicht unbedingt unterbrechen, sondern man tut wieder einen Steilpass wieder geben, dass es weitergeht. Dann, ein drittes noch beim Zuhören, ist auch, dass man dann probiert, vom Zuhören her einmal einen Link zu schaffen, ja, wie könnte es jetzt weitergehen? Dass man nicht stehen bleibt am gleichen Ort. Was könnte man jetzt machen? Was könnte helfen? Und da geht es eigentlich darum, dass man dann wie Fürsche geht und einen gemeinsamen Weg findet. Vertrauensbildende Kommunikation, das braucht Geduld und Kraft. Und das darf man nicht vergessen. Ich denke, ja, das ist ein bisschen reden und so. Also das braucht wirklich Kraft. Und das ist auch so, dass darum viele an dem Gespräch aus dem Weg gehen. Also nicht reden grundsätzlich, aber wenn es dann ein bisschen ins Leben geht, dann findet man es mühsam. Und oder am Anfang von der Beziehung flüchtet man sich vielleicht in die Intimität, Zärtlichkeit und später dann zum Fernsehen oder zur Zeitung oder so oder in den Sportverein. Aber das ist, ja, das ist nicht gut. Und darum ist es wichtig, dass man sich bewusst hat, Zeit einplanet, wo man auch fürs Gespräch dann kann haben. Es braucht Disziplin. Und was ich auch ganz wichtig finde, dass man in dem Innen abmacht, wie gehen wir mit dem Fernsehen um. Wisst ihr, was passiert, wenn man nichts abmacht? Ich denke, in den meisten Fällen läuft der einfach immer automatisch, wenn nichts los ist am Abend. Der läuft einfach. Irgendwie stellt der auch selber an. Man kommt es gar nicht recht mit über. Und das ist noch gefährlich. Weil wenn das automatisch läuft, der immer, dann gibt es Gewohnheiten im Kopf, wo man sich gar nicht mehr entscheidet. Das passiert einfach und das ist ungesund. Das ist nicht gut. Und darum ist es auch gut, wenn man sich entscheidet, ja, heute schauen wir Fernsehen oder morgen nicht. Und dass man es vielleicht generell sagt. So und so viel machen wir es im Schnitt, dass man Fernsehen schaut und so viel auch nicht. Und dann darf er einfach mal nicht laufen am Abend. Und also du, wenn wir ein Gläschen Wein trinken oder weiss ich was, und dann höckeln wir ein bisschen an den Tisch, auf den Sofa oder so. Genau. Gut, das ist so ein bisschen einiges zur Kommunikation. Und eben, ich denke auch da wäre es wirklich sehr gut, wenn ihr das würdet vertiefen, weil es ist ja schon ein bisschen individuell. Dann das Nächste, Konflikt. Gemeinsam Konflikt bewältigen. Und es ist ja leider schon so, oder? Wo es Menschen gibt, gibt es Konflikt. Es gibt keinen Ort, wo Menschen da sind, wo es keinen Konflikt gibt. Klar, bei den Leuten mehr oder weniger, aber es gibt. Und in den Ehen ist es auch so. Ehen machen keine Ausnahmen. Und jetzt gibt es auch ein paar Gründe. Ich möchte mal ein paar Gründe aufzählen für Konflikt. Und zwar das eine ist einmal das, dass wir von der Kindheit her unterschiedlich geprägt sind. Ganz unterschiedlich. Jeder, sogar Geschwister, die sind ja nicht genau gleich geprägt. Aber ja, Ehepaar sind in der Regel auch keine Geschwister. Und vielleicht ist es so, dass bei der Frau, dort hat man in der Heim keinen Staubsauger gebraucht, sondern einen Staubsucher. Weil die Mutter so super geputzt hat, man hätte auf dem Boden essen können, wenn sie sein müssen, oder? Also das ist... Und bei ihm daheim haben wir die Fernbedienung müssen suchen und einen Stapel von Zeitungen zwischen den Äpfelbütschkinen auf dem Tisch, oder? Und das ist jetzt für beide, das ist ganz normal. Und mit dieser Sicht von normalem Haushalt kommen sie dahin und das ist dann schon ziemlich, oder? Potenzial, das könnte klopfen. Und vor allem, wenn dann die Mutter irgendein Spiel, aber meine Mutter hat, ja, das ist dann, muss man immer aufpassen, wenn die Mutter ein Spiel bringt. Man kann es ja auch anders formulieren, oder? Aber, genau. Und jetzt ist es so, das scheint, und dann sind wir nicht nur unterschiedlich geprägt, sondern wir haben in uns innen etwas, was ziemlich durchdrückt, ein Ego. Oder? Wir sind irgendwo doch ein bisschen, ja, Egoisten. Sagen wir es ganz direkt. Wir sind ein Stück weit, jeder Mensch ist ein Stück weit selbstsüchtig. Und zwar darum, weil wir ja ein Teil von der gefallenen Schöpfung sind. Oder? Wir können dem gar nicht ausweichen. Und jeder hat etwas in sich, aber jemand, der bewusst mit Jesus lebt. Wir haben etwas in uns, das zum Sündigen neigt. Und das ist Zündstoff für Konflikt. Und weiter, auch noch ein Grund für Konflikt ist, wir können, oder viele, können nicht richtig mit Ärger umgehen. Ich habe mal einen Ehekurs besucht und dort ist es wunderbar aufgeführt worden, so zwei Bilder. Nämlich, dass die einen sich benehmen wie Nashörner in einem Konflikt. Wenn sie provoziert werden, greifen sie an, oder? Kopf runter mit dem Nashorn und dann schlagen sie alles kurz und klein, oder? Wutausbruch und dann ist Kein Stein mehr vom anderen. Und dann ist vielleicht gerade wieder gut bei dem, aber vom anderen nicht. Das sind die einen, die sind Nashörner. Und die anderen verhalten sich wie, eher wie Igel. Gerade das Gegenteil. Ein Igel rollt sich zusammen, wenn es kritisch wird, stellt Stacheln. Oder, dass man sich zurückzieht und schmollt, Schotten dicht macht, vielleicht den Raum verlässt. Und was ist jetzt besser? Das Nashorn oder der Igel? Ja, ist beides nicht gut, oder? Beides tut Konflikt nicht abbauen, sondern sogar noch fördern. Und ja, wissen die, was ihr seid? Müssen wir mal überlegen, sind ihr ein Nashorn oder ein Igel? Ha. Also ich habe gemerkt, man kann sich auch verändern. Vom Igel zum Nashorn, oder? Je nach Situation kann es sich ein bisschen verändern, mit welchen Personen man es zu tun hat. Aber das ist auch noch interessant, wenn man sich das selber mal merkt, hey, was bin ich? Was läuft mir automatisch ab im Konflikt? Und sich selber sagt, hey, das ist nicht richtig. Es ist falsch, wenn ich alles kurz und klein schlage. Es ist falsch, wenn ich plötzlich zwei Stunden nichts mehr sage und schmolle. Ist nicht richtig. Ist eigentlich beides eine Sünde. Weil beides, mit beidem will man eigentlich den Partner bestrafen irgendwie und will zu seinem Recht kommen. Und es ist wichtig, dass man das an sich schafft. Meine Frau und ich, wir haben anfangs Ehe da auch das eine oder das andere dürfen müssen erleben, oder? Wir haben da mal ein bisschen unsere Streus gehabt. Und, wir müssen lernen, Konflikte richtig, ja, miteinander zu behandeln. Das ist ja auch normal, dass man das lernen muss. Also, es wäre abnormal, wenn man es nicht lernen müsste. Das wäre ganz speziell. Und bei uns ist es meistens so gewesen, ich wollte reden. Wissen Sie warum? Weil ich auch immer recht hatte. Also, ich habe es gemeint. Das sage ich natürlich ironisch. Ich habe es gemeint. Und dann habe ich sie an die Wand argumentiert. Und es ist ja logisch, dass sie keine Lust gehabt zu dem, oder? Und dann hat sie nicht diskutieren. Und es ist dann jemand gegangen und es hat es auch mal gegeben, dass die Tür zugegangen ist. Ein bisschen laut. Aber es war ganz selten gewesen, also. Genau. Und, ja, und das ist eigentlich dann auch, dass man miteinander lernt, Konflikte umzugehen mit dem eigenen Verhalten. Und ein weiterer Grund für Konflikte kann sein, wenn ständige Nörgeleien da sind. Sprüche 27, Vers 15 sagt, ein tropfendes Dach, das einen vertreibt am Tag des Regengusses und eine zänkische Frau gleichen sich. Also keine Ahnung, warum da der Salomo von der Frau redet. Keine Ahnung. Das betrifft ja beide, oder? Ist so nicht klar. Also der Mann kann auch nörgeln. Genau. Und nörgeln ist Gift für eine Ehe. Das ist definitiv Gift für eine Ehe. Und ich weiss nicht, wenn ihr oder wenn jemand von uns zum Nörgeln neigt, ist es ganz wichtig, dass man das ernst nimmt und auch an sich schafft. Weil wenn man das in den Griff bekommt, ist es schwer, ein solides Ehefundament zu bauen. Ich meine, vielleicht hat man einen sehr, sehr, einen gutmütigen Mann, der es irgendwie einfach einsteckt, mehrheitlich, aber vielleicht auch nicht. Aber wie auch immer, es ist sowieso ist es eigentlich nicht gut, es ist gar nicht förderlich. Jetzt ein Gedanke, wie können wir Konfliktpotenzial abbauen? Da Volksweisheit heisst, wenn eine Frau heiratet, hofft sie, dass ihr Mann sich verändert. Und er tut es nicht. Wenn ein Mann heiratet, hofft er, dass seine Frau bleibt, wie sie ist. Und sie tut es nicht. Schon blöd. Und weil wir von der Prägung und von der Persönlichkeit her unterschiedlich gestrickt sind, ist eins grundlegend. Der Ehepartner muss sich mir anpassen. Hätten wir gern. Das ist eben nicht so, oder? Sondern ich muss lernen, den Ehepartner anzunehmen, so wie er ist. Und wenn ich das nicht mache, dann werden wir aneinander leiden. Der Ehe wird es leiden werden. Und ich ständig finde es mühsam. Und man fängt an, daran zu probieren, umzuerziehen. Der hier wird zu einer Umerziehungsanstalt. Oder? Man hat eigentlich heiraten und jetzt plötzlich ist man wieder irgendwo in einer Umerziehungsanstalt. Die Erziehung ist eigentlich abgeschlossen. Und viele denken ja schon, oder wenn der Partner sich in diesem Bereich ändern würde, dann hätten wir eine super Ehe. Oder er ist eigentlich schon das Problem. Oder? Mit mir könnte man noch recht gut auskommen. Aber der Ehepartner, also das ist schon ein bisschen. Den müsst ihr einfach nachher an sich arbeiten. Und wisst ihr, was der Schlüssel ist, dass der Ehepartner sich verändert? Ist es Gebet oder Fasten? Der Schlüssel bin ich selber. Ich bin der Schlüssel. Zuerst muss ich mich verändern. Und dann kann der andere sich vielleicht auch verändern. Weil der Einzige, den ich verändern kann, beim Einzigen, den ich etwas machen kann, das bin ich. Und dort habe ich auch die Legitimation und sogar den Auftrag. Und jetzt gibt es noch Schwierigkeiten. Häufig hat der Ehepartner das gar nicht verdient, dass ich mich bemühe, mich zu verändern. Er hat es oft gar nicht verdient. Und darum geht es nur, wenn ich nicht mehr ich-orientiert lebe, sondern wenn ich Jesus-orientiert lebe, Gott-orientiert lebe. Und dass ich sage, ich mache es in erster Linie wegen Jesus. Nicht wegen ihr oder wegen ihm. Schon, vielleicht auch, aber manchmal funktioniert es eben nicht. Und darum, bei Jesus funktioniert es immer. Ich mache es in erster Linie wegen ihm und vor allem auch darum, weil er mir Kraft gibt, mich zu verändern, auch wenn es der Partner im Prinzip gar nicht verdient hat. Und wer das verstanden hat und umsetzt, hat extrem viel verstanden. Und der hat sehr gute Grundlage für eine schöne Ehe. Und so müssen wir den Ehepartner annehmen, in seiner Wesensart. Und das, was auch wichtig ist, dass wenn ich den Ehepartner annehme, das fängt im Denken an. Oder dass ich nicht negativ denke über meinen Ehepartner. Das ist noch einmal eine andere Ebene. Wie denken wir über den Ehepartner? Dort fängt es eigentlich an, dass man sich wie sagt, ja, ich will positiv denken. Dann ein weiterer, das ist sich annehmen, genau, und dann weiter Konfliktpotenzial kann man abbauen in Liebe, indem wir uns lieben, aber da gehe ich dann in 2 oder 1,5 Wochen drauf ein, darum lasse ich das jetzt mal vorweg. Und dann gibt es das Thema noch, das wichtig ist, keine Ehe verkraftet langfristig, wenn ein Partner Sünde auslebt. Wenn er irgendeine Sünde im Leben hat. Weil Sünden sind wie Parasiten, die das Leben aus der Ehe raussaugen. Und so Parasiten können zum Beispiel sein Akzeptieren von Gefühlen für das andere Geschlecht, für einen anderen Mann bzw. Frau, dass man eigentlich vielleicht ein Geschäft hat und man flirtet noch ein bisschen dort, oder? Man genießt das. Man will schon nicht eigentlich, aber irgendwo gleich ein bisschen etwas Kontakt, das ist Parasit. Oder aber auch zum Beispiel sexuelle Sünde, Pornografie. Das ist ein Parasit der gröberen Art. Man denkt natürlich, die Frau kommt ja gar nicht mit über. Aber das ist trotzdem. Aber auch alle Art von Sucht. Das ist wie, oder dass man unter einer fremden Macht steht. Statt unter der Macht von Gott, von Jesus, hat man wie eine Sucht, die irgendwo in die Ehe hineinwirkt. Und das zieht die Ehe weg vom Segensstrom von Jesus und macht die Tür auf für Missverständnis, für Streitereien, für Probleme. Und was macht man dann, wenn das einen betrifft? Man muss umkehren. Und umkehren fängt an, indem man zu Jesus kommt und ablässt. Das ist eigentlich mega schön. Man kann abladen. Man kann bei Jesus ein völlig reines Gewissen bekommen, indem man all den Schrott bekennt. Und wenn man so Sachen hat, gerade im sexuellen Bereich, ist es sehr weise, wenn man das mit einer Person zusammen macht, mit einer Vertrauensperson, wo dann mir kann sagen, ja, und jetzt gilt's. Ich habe es gehört und ich kann dir sagen, dir sind deine Sünden vergeben, wie es die Bibel sagt. Das ist ganz etwas Wunderbares. Und auch etwas Wichtiges. Und jetzt noch ein Gedanke zu akuter Konfliktbewältigung. Zuerst einmal ist es oft nicht weise, einen Konflikt sofort anzusprechen. Oder es ist irgendetwas, es hat eine Explosion gegeben in mir rein, und dann muss ich das an den Mann oder an die Frau bringen. Und das ist nicht weise, häufig. Und warum? Weil ich gar nicht normal diskutieren kann, weil es nur noch klopft. Und wenn es einem fast verjagt, dann ist es einfach schwer. Und darum sollen wir zuerst das mal bei Jesus abladen, den Frust, und die nächste beste Gelegenheit anpeilen, wo man ganz sachlich den Faden wieder aufnimmt. Manchmal hat man das Gefühl, wenn ich es jetzt nicht sage, ist es nachher vorbei. Ist überhaupt nicht vorbei. Weil unser Ehepartner ist in der Regel nicht so, ich mag mich schon erinnern, was gestern und vorgestern war. Und dass man wieder kommt, du Schatz, ich habe das Problem, hast du mal kurz Zeit? Und dann hockt man an und er erzählt das. Und ich kann ja sagen, ich sage mal 99,9% hat er viel mehr Erfolg, als wenn man sofort ausruft und gerade will irgendetwas besprechen. Und wir wollen ja eigentlich eine Veränderung bewirken. Und darum ist es so weise, wenn man das nicht sofort macht. Und da gibt es auch noch die Regel da mit dem Zeitpunkt am Abend, so die 22-Uhr-Regel, dass man sagt, ja, also nach dem 10 Uhr bringt es nichts mehr. Keine heiklen Themen mehr. Und ich meine, wir wissen es eigentlich, aber das gibt es manchmal auch. Oder? Dann denke ich, plötzlich ist man da so ein blödes Gespräch rein und so. Also das ist auch noch so ein Tipp. Vielleicht ist er bei uns 23.00 oder bei anderen 21.00, da sind wir ein bisschen unterschiedlich. Dann im Gespräch rein, ist es auch wichtig, dass man probiert, hinter das eigentliche Problem zu sehen. Manchmal ist gar nicht unbedingt das Problem, wo man darüber redet. Vielleicht regt sich der Mann auf, weil es zu spät zur Nacht gibt, weil die Frau mit ihrer Mutter telefoniert hat. Schon wieder zu spät zur Nacht. Und vielleicht merkt man dann sogar, dass eigentlich das Problem gar nicht der spät in der Nacht ist, sondern dass der Mann Mühe hat, weil die Frau ständig mit der Mutter telefoniert und das Problem zuerst mit der Mutter bespricht, statt mit ihm. Wäre so eine Möglichkeit. Also probiere hinter Kulissen zu schauen. Und sicher auch gut ist, wenn man Verallgemeinerungen probiert zu vermeiden. Oder immer alles, nie. Immer muss ich alles, nie machst du es. Oder das kennen wir wahrscheinlich, oder? So im Zeug hinein kommt das schnell. Aber im Prinzip müssen wir nachher auch sagen, du, nein, ich habe ein bisschen übertrieben, excuse. Oder tut mir leid. Und was auch sehr weise ist bei so Konfliktsituationen, wenn man so vom Ich ausredet, Ich-Aussagen macht, ich fühle mich so, oder ich empfinde mich in Ecke gedrängt, oder für mich scheint das nicht fair. Und wenn ich aber sage, du hast wieder einmal mehr, dann ist jemand in Ecke gedrängt. Und eigentlich möchte man es vielleicht gar nicht, aber man reagiert dann, gerade auf Druck gibt es Gegendruck. Und das ist, ja, wenn man etwas erreichen will, ist es nicht so schlau. Dann, das Dritte ist natürlich auch gut, jetzt drücke ich schon wieder, da man probiert, eine Lösung anzupeilen. Irgendwo dann mal einen Link macht und probiert, etwas abzumachen. Wie gehen wir jetzt weiter? Jetzt hat man gehört, man hat unterschiedliche Ansichten, jetzt müssen wir einen Kompromiss haben. Und wir können dort einmal eine Versuchsphase ankündigen, komm, die nächsten 2 Wochen machen wir es mal so. Und dann reden wir weiter. Also es ist nicht in Stein gemeißelt, sondern es ist nur mal eine Versuchsphase. Und dann kommt man auch wieder ins Gespräch. Aber wichtig ist auch, dass man sich nicht am Idealbild festkrallt. Weil manchmal haben wir so ein Idealbild, so müsste es jetzt sein. Und man ist tiefst überzeugt, dass genau so müsste es sein. Und wenn man jetzt aber merkt, dass der Ehepartner irgendein Gefühl hat, sein Idealbild ist ein bisschen anders und ist genau überzeugt, das muss eben genau anders sein, dann muss man sich entgegenkommen. Sonst geht es nicht. Also, Konflikt. Sehr ein grosses Thema. Aber wenn man da mal reinkommt und das kann richtig handeln und einen Weg finden und sich schleift, dann kann das recht stark zurückfahren. Also ich finde, also wenn ich vergleiche mit Anfang von unserer Nähe, also wir haben eigentlich enorm wenig Konflikt. Obwohl wir 2 kleine Hösis haben, die uns einmal die Nerven ausreissen zwischendurch. Und früher war das nicht so gewesen. Aber man kann wirklich an sich arbeiten. Klar, es ist sicher auch ein typbedingt. Die einen sind rein von den Typen her, haben sie es ein bisschen schwieriger in der Konstellation. Aber man kann da wirklich auch einen Weg gehen. Dann kommen wir zum 4. Kraft von der Vergebung. Es ist leider so, dass es in jeder Ehe Verletzungen gibt. Man verletzt sich häufig unabsichtlich, aber ich denke manchmal auch absichtlich, vorsätzlich. Und das erschüttert einem, das macht weh, das enttäuscht. Oder häufig kann einem niemand so fest verletzen wie der Ehepartner. Und das Problem ist jetzt aber nicht, das grösste Problem ist nicht Verletzung, sondern wenn ich das Unrecht nicht loslasse. Das ist das grösste Problem. Oder wenn mir jemand ein Messer in die Hand drückt, das ist nicht gut. Wenn ich aber zudrücke und es festhebe, dann ist es noch viel blöder. Und das ist das eigentliche Problem. Und jetzt ist es so häufig so, dass wir die Vergebung knüpfen daran, dass der andere sagt, du, es tut mir leid. Oder wenn er es dann sagt, dann bin ich dann so gnädig wahrscheinlich und darum es vergeben. Wenn er nichts sagt, dann ist nichts, dann kann ich auch trötzeln. Und das ist natürlich schwierig. Wenn ein Ehepaar aufhört, sich zu vergeben, dann ist das der Anfang vom Ende. Das ist definitiv so. Und das Ende muss nicht heissen Scheidung. Das kann einfach eine Ehe sein, die überhaupt nicht mehr erfüllt und die eigentlich nicht mehr schön ist. Die Ehe geht kaputt, erkaltet, man hässelt sich nur noch an. Und da hat man ständig den Eindruck, der andere nützt mich aus. Gegenseitig. Das hat man den Eindruck. Und vor allem geht nicht nur die Ehe kaputt, sondern selber geht man auch kaputt. Man wird ganz verbittert. Und darum bitte vergebt euch immer wieder neu. Und vergeben heisst, dass ich das Recht loslasse, zum hässig sein. Das Recht, ich hätte das Recht, zum hässig sein, was der gemacht hat, ist nicht richtig. Aber ich lasse los und vergib ihm. Und das ist wirklich eine Kraft. Ich habe in der Eheseelsorge das auch schon erleben dürfen. Und ich muss sagen, das ist unglaublich. Nur schon der Gesichtsausdruck, der sich verändert hat, wo zwei sich gesagt haben, du, es tut mir aufrichtig leid. Kannst du mir vergeben? Und dann hat er gesagt, ja, ich kann vergeben. Und dann umgekehrt auch, das ist unglaublich, was das bewirkt. Das will man gar nicht denken. Und ja, könnt ihr das sagen einander? Könnt ihr sagen, es tut mir leid? Also ich meine jetzt nicht, wenn alles gut ist, sondern wenn es wirklich dann darauf ankommt. Wichtig ist, Vergebung ist ein Willensentscheid und nicht zuerst ein Gefühl. Wenn wir würden sagen, es ist ein Gefühl, dann werden wir es nie dazu fühlen, gerade jetzt, ich fühle mich danach zu vergeben. Oder das ist eigentlich, ich fühle mich eher danach, mein Selbstmitleid vielleicht zu stillen und jemanden vor den Knien zu haben, der sich um Vergebung bittet. Also, wenn ich willentlich vergibe und täglich an dem Entscheid von der Vergebung festhalte, dann kann etwas Neues entstehen in mir. Dann können neue Gefühle entstehen. Und das ist eigentlich die Reihenfolge, die man da sieht. Die Reihenfolge ist der Willensentscheid, einfach weil ich weiss, Jesus sagt, vergib, wie ich dir vergeben habe. Und ich fühle mich überhaupt nicht danach. Und am nächsten Tag sage ich, und es gilt, Herr Jesus, ich vergibe. Und am nächsten Tag sage ich, Herr Jesus, es gilt, ich vergibe. Und dann in diesem Prozess plötzlich fängt es an, dass in mir ein neues Gefühl entsteht. Und sogar wirklich ganz schlimme Sachen können wie vom Gefühl her überwunden werden. Also vergessen muss ich es nicht. Ich muss aber ständig darüber nachdenken und darüber reden. Aber mein Gefühl kann sich erholen und neu werden. Das ist etwas ganz Schönes. Also, sich vergeben ist wichtig und kann man eigentlich in der Regel nur in der Kraft von Jesus. Vor allem bei diesen Sachen wirklich tief gehen. Dann noch ein fünfter Punkt. Wenn wir den haben, kannst du mal helfen schalten. Ein gemeinsames Ziel verfolgen. Der Schiller hat einmal den Rüttelschwur beschrieben mit dem Wort: Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern. Und heute müsst ihr wahrscheinlich sagen, ein einzig Volk von Individualisten. Und das macht das Eheleben auch nicht ganz so leicht. Das macht es schwer. Wir sind von dem geprägt. Und viele Ehen werden schwierig und gehen sogar kaputt, weil man sich auseinandergelebt hat. Wie häufig hört man das, gerade bei den Promis, oder? In der Zeitung liest man, ja, wir haben das auseinandergelebt. Ja, das Heim ist nicht so tragisch, oder? Wir haben keinen Streit gehabt, auseinandergelebt. Aber eigentlich finde ich es noch viel tragischer, weil es hätte überhaupt sein müssen. Jeder verfolgt den eigenen Weg, oder? Jeder Partner. Und solange der Partner dabei ist, ist gut. Und wenn er nicht mehr so nahe ist, dann macht man einfach weiter. Und der geht da durch. Und irgendwann ist die Spannung so gross, dann zieht es und klopft es. Und dann heisst es ja, wir haben es auseinandergelebt. Und damit das nicht passiert, braucht man in der Ehe ein gemeinsames Ziel. Und wenn man auf ein gemeinsames Ziel zugeht, dann gehen wir einigermaßen in die gleiche Richtung und in die Nähe. Oder dann muss man viel weniger die Ehe so beanspruchen. Jetzt, was kann denn ein gemeinsames Ziel sein? Ein gemeinsames Ziel, also kann das sein, zum Beispiel Sport, Musik, ein Hobby oder Konzert besuchen. Ich meine, das ist schon mal etwas, oder? Das ist immerhin. Aber ich muss ja sagen, das lange nie und nimmer. Das ist viel zu wenig. Und vor allem, eigentlich haben wir Menschen gar nicht das Recht, das Lebensziel selber zu stellen, sondern der, der uns geschaffen hat. Der Schöpfer sagt, was das Ziel ist vom Geschöpf. Also, der, der ein Auto erfindet, der sagt, das Auto ist dazu bestimmt zum Fahren. Und nicht irgendwie zum Picknicken oder so irgendwo, oder schwimmen. Also, das sagt der, der das Auto macht. Und bei uns genau gleich. Gott sagt eigentlich, was wir sollen. Und was sagt er? Gott möchte, das gemeinsame Ziel von einem Ehepaar soll sein, dass wir Gott helfen, sein Reich in dieser Welt anbrechen zu lassen. Gott will durch uns in diese Welt hineinwirken und seine Liebe weitergeben. Und will seinen Namen echt bekannt machen und gross machen. Das Ziel ist eigentlich, dass seine Gemeinde, wie zum Beispiel FEG oder Baptisten oder was alles gibt, oder auch Landeskirchen, soll wachsen, soll zu ihm kommen, soll sich von seinem Wort her einfach nach vorne bewegen und soll Menschen erreichen. Und Gott will jeden brauchen. Singles als Singles, der Ehepaar als Ehepaar. Und darum ist im Prinzip Gemeinde nicht einfach nur ein Teilbereich von der Ehe, oder? Das ist Teil Ehe, das ist Teil Mittags oder der Haushalt, das ist Teil Beruf oder so. Sondern Gemeinde ist echt der Hauptfokus. Und das höchste Ziel von der Ehe ist, dass sich liebende Ehepartner in der Kraft von Jesus für Gemeinde einsetzen. Schaut, Gemeinde, das ist eben von der Bibel her gesprochen, das ist der Leib von Jesus. Das sind die, die ihn glauben. Gemeinde ist das einzig Ewige, was es auf dieser Welt gibt. Und darum macht es nicht so viel Sinn, wie das ewige Kraft zu investieren und da sich mit zu beteiligen. Gerade auch als Ehepaar. Und ich bin überzeugt, wenn ein Ehepaar das auslebt, dann ist das eigentlich der grösste Segen, den ein Ehepaar überhaupt bekommen kann. Wie zeigt sich denn das jetzt, das Ausleben von dem gemeinsamen Ziel? Grundsätzlich geht es darum, dass wir ja dann die Ehe, wenn wir das so ausleben, dass wir die Ehe auf die Gemeinde ausrichten. Und das fängt auch damit an, dass man die Anlässe besucht. Das geht irgendwie nicht anders. Ist einfach so. Und ich denke schon, dass die Ehepaare in der Gemeinde, die die Anlässe regelmäßig und treu besuchen, das sind die besten Voraussetzungen haben, etwas zu bewegen. Weil die am Puls sind. Nicht, weil die besonders gut werden, sondern weil sie am Puls sind. Und das kann jeder sein, am Puls. Und ich denke auch, für Kind, für die eigenen Kind, ist es ein riesengroßer Segen, wenn sie bei den Eltern sind, ja, die sind am Puls. Oder dort, wo der Herzschlag ist von Gott. Die sind in der Gemeinde. Und zum Beispiel am Sonntagmorgen, da überlegt man nicht, ja, sollen wir jetzt heute oder sollen wir nicht? Ist logisch, man geht. Also nicht, dass man nicht einmal irgendwas sonst ist. Ist klar. Aber grundsätzlich ist so nicht klar. Das ist ein Riesensegen, wo man dem Kind kann einfach so mitgeben kann. Und durch das tun wir auch Gelegenheit und Chancen grösser machen, dass sie überhaupt Jesus selber finden und den Weg in die Gemeinde finden. Und schaut, Jesus zu finden ist noch zu wenig. Es klingt ein bisschen verrückt, gell? Die Kinder müssen eine Gemeinde finden, weil Gemeinde gehört zu Jesus. Dass da wirklich auch etwas Langfristiges entsteht. Und es ist so, so wichtig, dass man da etwas vorgeben. Und es stärkt ja auch die Ehe. Und solange keine Kinder da sind, meine, ist das so ring. Oder muss man nicht mehr Babysitter und so organisieren. Und das haben wir erst recht. Man kann es auch lachen, aber es ist ein bisschen schwieriger. Und wenn wir als Ehepaar das Ziel haben, Reich Gottes zu fördern, dann werden wir ja auch sagen, und ich will mit dem, was ich habe und bin, mit den Fähigkeiten, die ich habe, will ich die Gemeinde unterstützen. Ich begnüge mich nicht nur mit einhöckeln und ein bisschen hören. Und könnte die Predigt noch so gut sein oder auch nicht. Ich will auch irgendetwas machen. Ja, hoffentlich. Weil das gehört auch dazu und ist sehr wertvoll. Und vielleicht gibt es ja sogar Möglichkeiten, dass man als Ehepaar etwas könnte machen. Die das möchten, könnten wir mal irgendwie anpeilen. Vielleicht in der Kinderarbeit, in der Hauskreisarbeit oder auch im Gastrobereich. Und wenn wir das Ziel als Ehepaar anstreben, dann haben wir eine wunderbare Verheißung. Die Verheißung, nächste Folie bitte, Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heisst, wenn wir den Bau vom Reich Gottes fördern und ihm eine ganz hohe Priorität geben, das heisst nicht zeitlich, muss es nicht das Höchste sein, aber wirklich von der Priorität her, dann verspricht Jesus, ich gebe dir alles, was du brauchst für eine Ehe, die erfüllt ist, die schön ist, die trägt. Also wenn wir uneigennützig Reich Gottes fördern, dann fällt das auf uns zurück. Die Ehe wird gesegnet und gestärkt und erfüllt. Mit Ewigkeitswert, also mit Sachen, die sonst, das kann nur, also nur aus, Wert aus der Ewigkeit von Gott kann unser Herz wirklich füllen, weil wir ein ewiges Herz haben. Und der Punkt, der gehört zu einem von diesen Geheimnissen von Gott, wo wir bereit sind zu geben, gerade in diesem Bereich, und nicht zuerst aufs eigene Wohl bedacht sind, dort beschenkt uns Jesus enorm. Und schaut, wir können es nicht mehr geben, als Gott es kann geben. Und darum lassen wir uns auf das ein. Und er segnet uns je und baut ein solides Fundament. Das sind die Punkte, die ich euch weitergeben wollte, vermitteln. Und ich würde wirklich empfehlen, macht doch vielleicht noch heute Abend auf dem Heimweg etwas ab. Du, wenn reden wir darüber? Mit dem Zettel zusammen. Noch ein bisschen austauschen, was haben wir gut gefunden, was nicht. Ja, es hat wirklich gut, also ich finde es noch eine Vertiefungsfrage, die wirklich praktisch werden kann. Ich möchte euch Mut machen, macht doch das. Ihr könnt noch viel mehr profitieren. Und die, die es nicht, die vielleicht allein da sind, von meinem Partner her, es wird aufgezeichnet, aufs Internet geschaltet, oder man kann CD bestellen, das miteinander hören dann. Dann möchte ich noch beten.